Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.
Markus, ich sage herzlich willkommen. Schön, dass du mal wieder hier bist.
Ja.
Corona getestet und mit dem Motorrad unterwegs. Das heißt, der Frühling wird jetzt seinen Durchbruch haben.
Jetzt kann ich mir aufgehalten werden. Die kalten Tage sind ja bald vorbei.
So ist es. Apropos Durchbruch, das ist unser Thema heute. Wir haben ein Thema, das wir heute besprechen. Der DAX-Kursindex. Das Signal ist fast da. Das Fast hast du in Klammern gezeichnet. Welches Signal ist denn das? Dass die Völker hören sollen? Das Sozialistische? Oder welches Signal?
Über was reden wir? Ja. Hört die Signale. Nein, wir werden das gleich auf der Grafik hier auch sehen. Es geht einfach darum, dass der Kurs-DAX jetzt ein neues All-Time-High gemacht ist. Das ist allerdings jetzt nicht der Kurs-DAX. Aber lass mal, das kommen wir gleich noch drauf.
Also Kurs-DAX und
Performance-DAX.
Und Performance-DAX sind zwei verschiedene Dinge. Was sehe ich denn, was in der Tagesschau immer kommt oder im Heute-Journal?
Ihn hier, den Performance-DAX.
Den Performance-DAX.
Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Irrtum, dass man den Performance-DAX hat, sondern die Überlegung kam, glaube ich, das war 1992, wo es auch die DTB gab, also die Terminbörse in Deutschland, wo die eingeführt wurde. Mhm. Und da brauchte man einen Index, der auch die Dividenden reinvestiert. Ja. Einen sogenannten Performance-Index. Und da entstand der DAX als jetzt hier Performance-Index, so wie wir ihn heute kennen, wie wir ihn abends in den Tagesnachrichten oder auch in den Zeitungen lesen. Ja. Das insofern auch eine Besonderheit darstellt, als dass zum Beispiel der S&P 500, also der im Prinzip die 500 größten amerikanischen Werte darstellt, ist kein Performance-Index, ist ein reiner Kursindex.
Und deswegen könnte man, wenn man jetzt diesen DAX Performance Index mit dem reinen Kursindex aus den USA vergleicht man Äpfel und Birnen.
Ja,
so. Ist so. Die Unterscheidung wollten wir nochmal machen. Das heißt, der Performance Index heißt, die Dividenden sind mit reingerechnet.
Ja.
So. Das ist das. Hier steht Pro und Contra. Sag mal, was das
wollte das
bedeutet.
Auch nochmal kurz. Wir haben ja in den letzten Videos, die wir gemacht haben, das auf die verschiedenen Punkte da alle schon eingegangen. Aber ich wollte es nur nochmal kurz rekapitulieren. Ja, wir sehen ja in dem Verlauf, es ist jetzt seit 1989 oder 1988 sogar, was erstmal jetzt hier für sich alleine betrachtet, da in die richtige Richtung zeigt. Und wo wir auch verschiedentlich schon neue Höchstkurse gehabt haben. Die aktuelle Phase an den Märkten, jetzt sozusagen im Nachklang nach dem letzten Jahr, dem Corona-Jahr, das heißt, es ist immer noch Corona, aber nachdem im Prinzip das jetzt die Pandemie ausgebrochen ist, wir erleben auf der Aktienseite ja eine Effizienz der Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen, die jetzt durch diese Katharsis gekommen sind, die jetzt hier mit staatlicher Hilfe teilweise, aber auch auf der Kostenseite stark nochmal Kosten gekattet haben, erreichen natürlich eine andere Effizienzsituation. Mhm. Und insofern, denn dann, wenn auch bei uns die Impfquote mal so richtig nach oben geht.
Steigt ja jetzt gerade an.
Wir haben
den 8. April, wo wir uns hier treffen in der Kölner Innenstadt.
Und Sputnik 5 spielt ja jetzt in Deutschland auch eine Rolle.
Weil Herr Söder es bestellt hat. Okay.
Er hat also meine richtigen Vornamen.
Das spricht jetzt alles, das sind alles Indizien dafür, dass das jetzt so seinen Lauf nimmt.
Ja, Richtung also positiv, richtig? Wir erleben also eine sich zunehmend stabilisierende Konjunktur.
Ja.
Es sei darauf verwiesen, Amerika ist jetzt hier sozusagen mit der Fed, auch mit der höheren Weihe, spricht man von 6,5% Wachstum. 6,5% in diesem Jahr. Also, hey Mann, das ist schon ein Wort für die größte Volkswirtschaft der Welt. Mhm. Für die chinesische war das in den letzten Jahren immer, sagen wir mal, insofern auch erklärbar, als dass die halt eben schlichtweg auf diesem Weg, auf dem sie sich befindet, diese enormen Wachstumsdaten hat und dann langsam sich halt setzt, je stärker sie, sagen wir mal, sich den westlichen Konjunkturen nähert.
Ja.
Die 6,5 in Amerika ist schon ein, das ist schon, was hat der nochmal hier unser Finanzminister gesagt, ein Wumms oder was?
Ne? Ja,
ist ein echter Wumms in Bezug auf Kohle.
Ja.
Aber wenn also diese konjunkturellen Impulse, in Amerika sowieso, aber letztendlich auch mit dem Time Lag in Europa dann auch auf die Unternehmen im Sinne von Absatz zukommen, trifft es natürlich die Unternehmen bezüglich ihrer Kostenstruktur in einer sehr effizienten Form. Das heißt, die Unternehmensgewinne steigen deutlich. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, weswegen die Aktien, so auch jetzt hier die europäischen und die deutschen Aktien, halt eben in sich in einem positiven Gewinnumfeld befinden.
Das hier oben, wo wir sind jetzt gerade, das ist ja diese magische 15.000 Punkte. Ich kann mich erinnern, als wir hier zusammen saßen, Markus, haben wir noch von der magischen 13.000 und 14.000 Punkte Marke gesessen. Jetzt sind wir da wieder drüber. Hier sieht man 2020, das ist dieses, wenn man das jetzt auseinander spreizen würde, würde man dieses V sehen, also die, ja, genau. die V-Entwicklung, also die wegen Corona Lockdown runtergerauscht März. Und dann aber jetzt, in der Hoffnung was. Hilfsprogramme, das Zentralbankenpaket PEP, über das wir auch gesprochen haben, dann rauscht das wieder hoch. Ja. An dieser Stelle an euch, wenn ihr mit Markus sprechen wollt oder Markus eine Frage stellen wollt oder wollt, dass wir hier, also Markus mit mir für euch was bespricht, dann schreibt uns hier unten, seht ihr auf diesen Button, draufklicken, kommt ihr direkt zur Kontaktseite von Markus Pfeffer und dann machen wir das. Dann
ja, würde mich schon mal freuen. Ja. Also bitte durchkommen. Ja. Die Konjunkturpakete, die jetzt ja sukzessive kommen, da sei verwiesen auf die amerikanischen beiden, was hat Joe Biden, auf die beiden, ja. also auf das, was Joe Biden, das erste Konjunkturpaket, ja. was ja bereits durch ist, und das zweite.
Das Infrastrukturpaket, ne?
Infrastruktur, was jetzt da auch mit 2 Billionen, sagen wir mal, in der Diskussion ist. Wahrscheinlich wird es so auch jetzt nicht durch den Senat in einem Rutsch durchkommen. Bräuchte er 60 Stimmen für, also 60% Mehrheit, dürfte schwer werden. Aber wichtig ist einfach nur die Aussage, es wird nach wie vor auch konjunkturell angeschoben durch die Staaten. Die Zentralbanken stehen auf Vollgas. Wir haben jetzt dann Fed, die jetzt gesagt hat, wir haben 6,5% Wachstum. Mhm. Das heißt, dass wir letztendlich mit einem höheren Wachstum die Kapitalmärkte daraus ein höheres Zinsniveau und da, nee, aus dem höheren Wachstum ein höheres Inflationsniveau und daraus ein höheres Zinsniveau ableiten. Das versuchen die Zentralbanken jetzt mit ihrem Wording schon mal zu beruhigen. Nicht? Ja. Also 6,5 sind okay. genannt. Durchschnittsbetrachtung der Fed, da sind wir alle schon drauf eingegangen. Also es gibt im Moment auch aus einer sich versteifenden Inflationssituation keinen Handlungsbedarf für die Zentralbanken. Go! Alles auf Go. Wir hatten ja im Januar noch gesagt, grüner wird's nicht. Mhm. Chinas Konjunktur nicht, also es gibt ja jetzt in den letzten Wochen zunehmende, sagen wir mal, Ernüchterungssignale für diejenigen, die es gehofft hatten, dass jetzt hier eine neue Gesprächsqualität mit China zwischen USA und China entsteht. Man sieht, dass die Demokraten und damit eben Joe Biden sehr darauf bedacht sind, hier die kritische Haltung seitens der Amerikaner gegenüber China oder letztendlich der westlichen Welt gegenüber China weiterhin aufrechtzuerhalten. Mhm. Nicht? Da gibt es ja vielerlei Möglichkeiten, kommen wir gleich nochmal bei den Damoklesschwertern darauf zu sprechen. Und die Bewertung, und das ist ein wichtiger Punkt, weil wir sind schlichtweg jetzt auch durch diese Steuerpaket von Trump von vor ein paar Jahren, sind wir in Amerika, was deutlich besser gelaufen ist wie Europa und der DAX, sind wir halt einfach auf einem höheren Bewertungsniveau. Wir sind da oberhalb von 20 im KGV. Das ist halt eben schon angespannter und der DAX befindet sich hier irgendwo noch um die 14 bis 15. Das ist noch günstig, historisch gesehen im Schnitt.
Das heißt aber, du sagst, der DAX wird noch steigen.
Ja, also letztendlich aus der Bewertungsperspektive heraus, gibt es einen Vorteil für den DAX, gibt es einen Vorteil für die europäischen Märkte, einfach nur bewertungsmäßig gesehen gegenüber Amerika.
Also für Anleger interessant, ich fasse das mal zusammen, deutsche Werte.
Ja,
gut. Also, Markus, so aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja. Kurzfristige Überhitzung steht da, Umfrageergebnisse, Wahl. Du meinst unsere Wahl im September?
Ja.
Und stärkerer Inflationsimpuls. Gehen wir mal von unten nach oben vor, der Inflationsimpuls. Ich lese im Handelsblatt unterschiedliche Signale, je nachdem, welchen Ökonomen du dazu Rate ziehst. Mein Conclusio ist, prove me wrong, es gibt einen stärkeren Inflationsimpuls, aber nicht auf einem Niveau, das uns jetzt erschrecken müsste.
So ist im Prinzip das Wording.
Ja.
Wir haben ja gestern nochmal, beziehungsweise, ja doch, gestern fand das Interview statt. Der Chefvolkswirt der EZB hat ja heute auch im Handelsblatt nochmal seine Inflationssicht gesehen, die sehr gemäßigt ist.
Ja.
Also irgendwas in die Richtung von 3 in diesem Jahr und danach wieder abnehmende Dynamik. So. Also letztendlich kein Thema.
Kein Thema.
Ist natürlich auch im Prinzip genau dieselbe Strategie, die auch die Fed macht mit, wir haben 6,5 oder wir kriegen 6,5% Wirtschaftswachstum, also Leute Durchschnittsbetrag und bei der Inflation halt kein Handlungsbedarf für also bleibt mal alle ruhig und kauft.
Also keine große Gefahr.
Keine große Gefahr.
Es ist
Gefahr.
Ein Impuls da, aber so. Der wird im Rahmen bleiben.
Aber, jetzt kommt's. Jetzt kommt das Aber. Nein, aber das ist wie die Büchse der Pandora. Also es ist in einen Trugschluss zu glauben, dass Inflation man managen kann. Logisch, ja, klar, es gibt die Instrumente, auf deren sich die Zentralbank bedient, aber Das Interessante, und das hat ja auch in dem Interview heute gestanden, ist, wir erleben auch in der breiten Bevölkerung ein sich immer stärker zementierendes, eine immer stärker sich zementierende Inflationserwartung. Und das ist das Gefährliche. Je stärker wir eine Inflationserwartung für uns selber in unserem Denken wirtschaftlich mit uns nehmen, desto eher wird sich Inflation auch durchsetzen.
Weil das so eine self-fulfilling prophecy ist.
So, ich kann die Argumente sehr gut nachvollziehen, die heute Morgen nochmal genannt wurden. Die gelten ja auch nach wie vor. Wir sind bei weitem noch von einer angebotsinduzierten Inflation entfernt, also von der Nachfrage, die klassische Nachfrageinduzierte. Aber ich bin da schlichtweg einfach vorsichtig. Ich nehme jetzt erstmal diese Signale der Zentralbanken gerne und mit Freuden auf. Wir erleben ja auch eine gewisse Beruhigung auf der Zinsseite auf diesem hohen Niveau. Im Moment passt perfekt. Dementsprechend laufen auch die Werte wieder, die bis dato so ein bisschen, kommen wir gleich drauf zu sprechen, unter Druck standen. Passt alles, aber es bleibt ein Kontra. Wir müssen vorsichtig sein und ganz genau und engmaschig verfolgen, wie sich die Inflationssituation weiter... Wir sind in Deutschland schon bei 1,7. Also nicht... Sei einfach nur mal hier nochmal erwähnt, Inflation im Moment kein Problem und so weiter, aber
im Auge behalten. So, keep your eye on Inflation. Umfrageergebnisse, Wahl. Gut, das ist jetzt natürlich ein Thema. Die Ministerpräsidentenkonferenz, also der Föderalismus zeigt sich gerade nicht von seiner besten Seite. Es ist eine Dissonanz, eine Kakophonie aus Meinungen, SPD geführt, CDU geführt, mit Landeswahl, Bundestagswahl, also
innovativen Wortkonstruktionen mit Brückentechnologien und so weiter.
Ja, Brücken-Lockdown von Herrn Laschet. Okay, also bisschen Wandel, es liegt in der Luft. Jetzt können wir natürlich auch nicht sagen, also du hast dich ja festgelegt bei der Joe-Biden-Wahl, willst dich jetzt auch festlegen, wer im September die Bundestagswahl gewinnt?
Ja, ich meine, das aktuellste Szenario wäre Schwarz-Grün. Das wäre, glaube ich, das Beste. Also das wäre jetzt erstmal das, was im Moment erstmal überhaupt eine Regierung ermöglichen würde.
Ja.
Stichweg von den Mehrheitssituationen aus den aktuellen Umfrageergebnissen. Und das, wo ich einfach mal gespannt drauf wäre und mich persönlich sehr gut damit identifizieren könnte. Ja. So.
Wir haben natürlich auch erlebt, dass die Grünen in den Umfrageergebnissen, in den Umfragen immer, also häufig etwas besser ausgesehen haben als dann am tatsächlichen.
Das hat sich jetzt nicht getrennt in den letzten Wochen. Guck dir mal an, von wo jetzt hier die CDU runtergekommen ist, auf ihre, wo sind sie, glaube ich, 26, 27 Prozent. Ja.
Also der Trend ist aber schon da. Also es ist auf jeden Fall, es geht, also die Grünen sind wirklich auf dem Weg, die zweitstärkste Kraft zu sein. Am 19. April wollen sie den Kanzlerkandidaten oder die Kandidatin küren. Das heißt, es ist ja zum ersten Mal, dass das wirklich auch, sagen wir, eine relevante Entscheidung ist. Schauen wir mal.
Ja,
schauen wir mal.
Ich fand das gestern mit dem Herrn Söder wirklich sehr interessant, diese Nachricht mit Sputnik 5. Klar, eine richtige Sache, wo man sich mal als Macher, nicht? Also wenn man so im Hinterkopf hält, wie sehr die EU letztendlich auch versagt hat mit all den Problemen, weswegen wir heute da sind, wo wir sind, da haut er jetzt mal richtig so in den Macher raus. Wenn das mal keine Indikation dafür ist, dass wir in den nächsten Tagen dann da auch die Nachricht bekommen werden, dass eben als Kanzlerkandidat der CDU/CSU
Herrn Söder haben, wobei der Meinungsforscher Korte, der ja die Öffentlich-Rechtlichen berät, ja gesagt hat, er hätte im Präsidium keine Freunde und er könnte sich das nicht vorstellen, dass das aus dem Parteipräsidium so ist. Außerdem hat es noch nie ein CSU-Kanzlerkandidat geschafft, auch tatsächlich Kanzler zu werden.
Schauen wir mal.
Auch da müssen wir gucken. Also das ist auf jeden Fall etwas, wie die Wahl ausgeht, auch wie die Wirtschaft darauf reagieren wird. In der Regel ist es ja so, traditionell ist die Wirtschaft eher, sagen wir, liberal-konservativ, weil das eher so die wirtschaftsnahen Parteien sind. Bei einer Rot-Grün-Geschichte würde das anders bewertet werden.
Dieser Rutsch der CDU ist schon ein Thema auf dem Parkett gewesen. Also sollte man nicht unterschätzen. Ja. Wenn wir jetzt hier Rot-Rot-Grün sehen würden, beziehungsweise Grün-Rot-Rot, da muss man schon gucken, wie darauf die Märkte reagieren werden. Also es sei da nur so ein Aspekt erwähnt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eine Haltung gegenüber China doch sich nochmals deutlich wandeln würde, wenn hier die Grünen ein stärker oder im Prinzip in die Regierung oder die Regierung darstellen. Und das ist für die China-Konjunktur als Pro.
Natürlich dann auch wieder ein Kontra. Also wir warten das ab. Die Wahl im Auge behalten, da müssen wir gucken.
Aber jetzt nochmal zurück auf den Performance-Index.
Ja.
Also Trend ist hier okay, passt alles wunderbar. Das richtige Signal, von dem wir eben sprachen, wenn wir da auf der nächsten Grafik umschauen, das ist jetzt hier der Kurs Index.
Das ist der DAX, wo die Dividenden nicht eingerechnet sind. Das ist das wieder amerikanische 500er Index, der wäre damit zu vergleichen.
So. Und da, vielleicht kannst du gerade mal so hin und her schwippen, dann sieht man es nochmal. Also mal diese beiden Niveaus sich betrachten, also hier, und dann sehen wir mal, wir sind im Prinzip hier auf dem Niveau, was wir in 2000 gehabt haben.
Mhm.
Und das ist
in, also hier sind die 2000er,
ja, und, also und das ist insofern faszinierend, als dass, ich meine, gut, damals konnte man ja in kein Taxi einsteigen, um die neuesten Aktientipps zu hören. Mhm. Wir waren damals auf einem Bewertungsniveau von 30 im KGV, mhm, also wirklich, also im historischen Vergleich oben,
mhm,
angespannte Bewertungssituation. Mhm. Wir sind jetzt heute kursmäßig auf dem Niveau, wo wir damals waren. Aber in diesen Jahren, seitdem 20 Jahre, haben die Unternehmen weiter Geld verdient, haben neue Märkte erschlossen. Mhm. Ist China mittlerweile für uns ein konjunkturell äußerst wichtiges Land geworden. Jetzt gestern nochmal die Absatzzahlen Autos da in China. Also wir sind auf demselben Niveau wie vor 20 Jahren. Bedeutet, wir haben jetzt einen viel, viel günstigeren Markt. Und jetzt kommt das, worauf ich jetzt hier auch raus wollte. Wir bekommen jetzt seit 20 Jahren einen neuen Höchstkurs.
Da sind wir. Wir gehen durch die Decke.
So, und das ist, wir reden jetzt hier von Markttechnik. Das hat jetzt nichts mit Fundamental zu tun. Mhm. Also die Markttechnik ist sozusagen das Pendant zur fundamentalen Betrachtung eines Marktes. Aber so ein neuer Höchstkurs ist das beste Signal, was man sich in der markttechnischen Betrachtung eines Marktes überhaupt nur vorstellen kann.
So, jetzt sag noch mal einmal, was die Anleger davon haben, worauf sie achten müssen.
Also bedeutet im Prinzip, das hier ist ein Kaufsignal und bedeutet, dass letztendlich hier deutsche Aktien eine völlige Neubewertung erfahren im Moment.
Sehr gut, Markus.
Und da noch eins erwähnt. Ich habe jetzt ja, wir haben ja auch fast geschrieben, fast mit dem Signal.
Ja.
Man sollte so etwas jetzt hier, also ein neues Höchst sollte schon 2-3% oberhalb der alten Niveaus sein und dann auch für ein paar Tage, damit man so ein One-Off ausschließen kann. Nach dem Motto ist einmal kurz rübergegangen, dann buff, war es wieder runter. Also deswegen fast. Wir sind bereits drüber. Aber ich würde gerne noch 2-3% nach oben mehr sehen, damit wir so richtig hier Hosianna brüllen können.
Hosianna brüllen wir, den Kurs DAX im Auge behalten. Und wenn das noch ein paar Tage weiter steigt und auf dem Level plus ist das ein X wirkliches, steigt,
mittelfristiges Signal. Was nicht heißt, dass wir nicht in den nächsten Wochen und Monaten, weil wir sind in einer überhitzten Situation, auch mal Kursrückgänge haben werden. Das können durchaus dann auch mal 7, 8, 9, 10% sein. Das ändert aber nichts an diesem mittelfristigen Signal, was wir hier bekommen.
Gut, also.
Also ein wirklich, also gut. Das ist ein Knaller.
Gut, also das war Performance DAX und Kurs DAX. Unterschied haben wir erklärt. Jetzt sind wir bei den US-Staatsanleihen, Markus. Die Staatsanleihen waren ja mal die sichere Nummer und sind sie jetzt nicht mehr. Also minimales Risiko bei okayer Rendite. Jetzt ist es keine gute Rendite bei hohem Risiko.
Minimale Rendite bei maximalem Risiko.
Risiko, so ja, also es hat sich umgedreht. Was sagt uns das? Wir sind jetzt hier unten auf der Zeitachse von Mai 2020 und wir sind jetzt hier im März, so es geht ungefähr bis April 2021. Das ist also in etwa ein Jahr, das Corona-Jahr. Und wir sehen hier 21 steigt hier unheimlich was. Was ist da passiert?
Also die Rendite steigt an. Das Ganze seit im Prinzip hier Mitte Februar und kommt aus diesem Aspekt heraus, dass es hier wir einen deutlichen konjunkturellen Impuls erleben in Amerika, dass Joe Biden mit den großen Konjunkturpaketen, was er bereits geschnürt hat und was jetzt gerade in der Besprechung ist, und dann wird ja auf das, sofern es durchkommen sollte, mit den jetzt aktuell diskutierten 2 Billionen, kommt ja nochmal ein weiteres Billionenpaket obendrauf. Also
das Infrastrukturpaket
überkompensiert den konjunkturellen Effekt. Beim letzten Mal, beim letzten Video, was wir hatten, wir darauf ja schon, also sind wir da schon mal drauf eingegangen.
Also ja, das letzte Video werden vielleicht, wir verlinken. Dann
vielleicht kann das Florian mal einspielen hier.
Ja, genau.
Dass man das auch nochmal sieht.
Genau.
Und in diesem, sagen wir mal, Umfeld ist dem Kapitalmarkt hier mal klar geworden, dass das natürlich auch inflationäre Impulse freisetzt, wovon wir eben sprachen.
Ja,
okay. Und das wiederum ist am Rentenmarkt eingepreist worden. Und das ist die Erklärung, dass wir uns jetzt hier im Prinzip fast um 0,7% nach oben bewegt haben.
Ist das viel?
Es ist schon viel, ja.
Was heißt das jetzt für mich? Also soll ich Staatsanleihen kaufen, US-Staatsanleihen?
Nee. Also, wenn du jetzt gerade so fasst, könnte man fast sagen, ja, wenn man davon ausgeht, dass das jetzt hier ein bisschen, sagen wir mal, eine übertriebene Bewegung war, die sich auch durchaus wieder einmal etwas beruhigen könnte, könnte man, der hart spekuliert, auch mit Staatsanleihen Gewinne machen, weil die Zinsen eventuell von 1,7 wieder auf 1,5 zurückkommen. Aber das ist jetzt eine Spielerei, die jetzt wirklich für die hartgesottenen Trader eine Sache ist. Am Ende des Tages ist es erstmal viel wichtiger zu erkennen, dass hier auf der Staatsanleihen, auf der Zinsseite hier Bewegung reingekommen ist. Und das, obwohl die Zentralbank, die Fed mit 120 Milliarden US-Dollar pro Monat als Käufer und damit als Dämpfer für die Rendite gegenhält.
Okay, also aber worauf achte ich jetzt als Anleger, wenn ich mich interessiere?
So, wichtig ist eins. Ich könnte mir sehr gut
vorstellen.
Also, ja. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass diese Bewegung sich jetzt erstmal gesetzt oder setzt.
Okay, gut.
Dass wir da die meisten Drive gesehen haben. Denn das ist wiederum interessant. Denn das, was wir hier erlebt haben mit dem Anstieg, hat ja die Aktienmärkte und daraus bestimmte Sektoren in den Aktienmärkten oder Branchen jetzt, sagen wir mal, zu deutlichen Gewinnmitnahmen geführt. Weswegen ja ein Unterpunkt von uns auch heute ist, ich weiß, Sie hatten was auf der nächsten Seite, genau, so, also diese Zinsversteifung, ja, die wir hier, die ist ja bei uns nur marginal stattgefunden in Amerika, weil eben mehr auf der Konjunkturseite getan, weil eben eher überkompensiert ein negativer Konjunktureffekt aus Corona eben hier stärker stattgefunden hatte, sind ja vor allen Dingen auch Tech-Aktien, also unsere FANGs.
Also Facebook, Amazon, Netflix, Google.
Ja.
Apple fehlt.
Nee, das ist also Facebook, Apple,
ja,
Netflix.
Nicht Amazon. Aber wo ist Amazon? Ist das nicht?
Nee, das ist jetzt Google, was ja jetzt mittlerweile Alphabet ist. Das ist ja also der Begriff ist mittlerweile sozusagen durch eine Namensänderung überholt worden. Aber der alte Fang, die Zuschauer werden wissen,
also was damit gemeint ist. Also die Big Four, Big Five, der Tech. Okay.
Mhm. Also, diese Zinsversteifung. Wir hatten das beim letzten Video ja auch erklärt, wo wir gesagt haben, diese Abdiskontierung, die der Markt von zukünftigen Gewinnen vornimmt, wird natürlich in einem sich steigenden Zinsumfeld zu anderen Ergebnissen führen. Mhm. Deswegen ist er jetzt hier, also das sind jetzt hier die Grünen, sind unsere grünen Aktien, da sage ich gleich was zu, aber jetzt hier, wo der Markt weiter steigt.
Rot, das ist der S&P 500, das ist der amerikanische Kursindex. Ja.
So. Und man sieht ja jetzt hier, blau ist jetzt hier zum Beispiel Apple.
Ja.
Und das andere ist jetzt hier Amazon. Man sieht ja, wie sehr die sich jetzt negativ von dem steigenden Markt entfernt haben. Also sie haben relative Schwäche gezeigt seit Februar. Das ist nicht deswegen, weil Amazon kein Geld mehr verdient oder weil Apple jetzt mittlerweile zur neuen Nokia geworden ist oder sowas. Nein, sondern das ist der Punkt schlichtweg, weil eben das, was der Kapitalmarkt als Bewertungsniveau diesen Werten zubilligt, ist adjustiert worden aufgrund der sich ändernden Zinssituation.
Okay, das hängt mit den Zinsen zusammen. Also du, ich fasse mal zusammen. Du glaubst noch an die Tech-Geschäftsmodelle?
Ja.
An die glaubst du noch?
Ja.
So, das halten wir fest. Markus glaubt noch an die Tech-Geschäftsmodelle, dass die hier ein bisschen runtergegangen sind, während der S&P 500 hochgegangen ist, hat mit der Zinssituation zu tun. Ich mache es jetzt mal etwas einfacher, Markus. Ja. So, das habe ich verstanden. Nehmen wir mit. Tech.
So.
Green Ended, also Wasserstoff zum Beispiel, das liegt mir immer so am Herzen, die Green Technologies, die haben hier einen dramatischen Downfall gehabt.
Ja.
Du sagst aber hier, die Underperformance endet. Das heißt, ab hier siehst du auch die Tendenz steigend.
Ja, mit der Dynamik, die du gerade gezeigt hast, so der Rechte, muss man vorsichtig sein.
Vielleicht
aber
auch nicht.
Aber Richtung stimmt.
Ja.
Es ist halt eben wirklich nur wegen der Zinsversteifung, das hier ist. Nun verdienen die beiden Kameraden, verdienen ja Geld.
Ja.
Bei den Kameraden hier oben hast du teilweise noch kein Geld, das was verdient wird.
Das kostet
wird,
nur, weil
wo jetzt erst
eine ganz neue
Jahren
Technologie ist.
Dieser Abdiskontierungseffekt von zukünftig erwarteten Gewinnen, wenn du im Moment nur so ein Cashburner bist, wie bei vielen von den Green Energy Werten, dann hast du natürlich noch einen härteren Effekt.
Aber
jetzt hier sich diese Zinsversteifung Richtung 1,7% jetzt wieder beruhigt, da die Dynamik erstmal rausgeht, weil alle Zentralbanken sagen, ihr Freunde, seid ruhig,
ja,
dann hast du natürlich auch hier wieder einen Erholungseffekt.
Hängt das denn nicht auch damit zusammen, inwiefern die Börse, die Märkte an diese Technologien glauben? Also wenn man jetzt mal von Verkehrswende spricht oder Klimawende.
Ja, aber das war vorher auch schon so. Also
diese
Fantasie, diese zukünftige Gewinnmaschinenfantasie, die war vor Februar.
Und die ist noch da.
Während seit Februar.
Der Dämpfer war nur durch die Zinsen.
Es ist nur eine Markt
Okay.
Es ist eine Gewinnmitnahmephase gewesen, weil sie hier erwartete Bewertungsniveaus angepasst haben aufgrund der Zinssituation. Das Thema ist jetzt, glaube ich, Glauben ist immer die schwächste Form von Wissen, aber ich glaube, es ist durch.
Ja, okay. Okay. Ja? Noch einen letzten Satz. Glaubst du an diese Green Sachen noch? Sind die jetzt riskanter als die Tech, wo wir wissen, dass die Geld verdienen? Ja. Also der Markus glaubt dran, die sind aber riskanter. Tech glaubt da auch dran und die verdienen Geld.
Wir verdienen hier Geld. Die Unternehmen verdienen Geld. Punkt. Auch wenn Jeff Bezos sagt, ja, wir zahlen sogar gerne Steuern in dieser aktuellen Diskussion in Amerika, passt ja alles. Die anderen kommen aber erst zum Geld verdienen.
Ja.
All diese Nels dieser Welt und all die
kommen noch. Also jetzt schnüren wir den Sack mal zu, schaut auf deutsche Werte, wir haben uns den DAX angeguckt am Anfang, den Kurs DAX und den Performance DAX, der ist jenseits der 15.000, deutsche Werte, Markus glaubt dran.
Ein tierisches Signal.
Tierisches Signal, also klarer geht's fast nicht, Underperformance der Fangwerte steht vor dem Ende, das hängt mit der Zinssituation zusammen, also die Tech Aktien kann man sich angucken, interessant, also alle vier, und auch Underperformance von Green geht zu Ende. Markus glaubt auch dran, ist aber riskanter als Tech. So halten wir es fest, okay? Ja. So, zum Schluss. Aber wo jetzt Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir haben 5 Damoklesschwerter, die wir haben. Das Telefon soll uns nicht stören. Machen wir das noch eben zu Ende. Wahlausgang.
Ich habe mein Telefon abgestellt.
Ist mein Festnetz, Markus. Das ist mein Festnetz. Also der Wahlausgang das ist jetzt das große Ding, was die
Es ist einfach ein Damoklesschwert. Wir müssen es im Hinterkopf halten, schauen, wie die weiteren Umfrageergebnisse sind. Vielleicht mit dem im April jetzt hier wieder beginnenden, nicht Quatsch, mit dem jetzt im April sich dynamisierenden Impfsituation, mit der Klärung der Kanzlerkandidaten und so weiter.
Okay.
Durchaus kann da auch der negative Trend der CDU sich wieder stabilisieren und dann laufen wir wieder auf Schwarz-Grün zu.
Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.